Folgendes Podcast-Angebot zum zeitsouveränen Nachhören der Sendung ist möglich dank Ihrer Gebühren.
HR2 Kultur. Der Tag.
Mit Karin Fuhrmann. Guten Tag.
Seit anderthalb Jahren leben wir unter diesem Druck der Sparmaßnahmen. Angeblich sollte es ja besser werden. Stattdessen wächst das Defizit und die Krise wird immer schlimmer. Deswegen stehen die Leute jetzt auf.
Nach den Massenprotesten gestern hat der griechische Ministerpräsident Papandreou angekündigt, die Regierung umzubilden. Danach wolle er im Parlament die Vertrauensfrage stellen.
Jeder trägt seine Verantwortung. Wir müssen verantwortungsbewusst voranschreiten, damit unser Land aus der Krise kommt. So kann man kein Land regieren. Der Ministerpräsident ruft mit sinnlosen Ansprachen zur nationalen Einheit auf. Mit einer Politik, die alle ablehnen, auch seine eigenen Abgeordneten.
Die Konservativen haben, bevor wir überhaupt richtig verhandelt haben, öffentlich Bedingungen gestellt, die ich nicht akzeptieren kann. Ich werde also weitermachen mit dem gleichen Kurs.
Herr Papandreou hat seine Entscheidung getroffen. Die Regierungsumbildung wird an den Posten und an der Machtbalance etwas ändern. Für das Volk allerdings wird die Regierungspolitik leider die gleiche bleiben.
Und so ändert auch die Tatsache, dass Ministerpräsident Papandreou heute an seinem 59. Geburtstag an einer Kabinettsumbildung bastelt, wenig an der Situation für Griechenland und die Griechen. Proteste, Straßenschlachten, Auswanderung, das sind die aktuellen Folgen der wirtschaftlichen Situation. Die Griechen fürchten um Arbeit und Grundversorgung, kämpfen um ihre Existenz und distanzieren sich von ihrer Regierung. Immerhin kann der für Ende Juli drohende Bankrott wohl abgewendet werden. Die Europäische Union und der Internationale Währungsfonds werden voraussichtlich weitere 12 Milliarden Euro nach Athen überweisen. Das verschafft Griechenland eine kurze Atempause. Bisher hatten die Gläubiger diese Zahlung ja an ein neues Sparprogramm geknüpft, das Papandreou im Moment nicht durchsetzen kann. Deswegen heute Krisensitzung, wie eben gehört. Die Ungewissheit bleibt und die Spaltung zwischen Gesellschaft und Staat auch. Und wozu wird die führen? Zum Scheitern dieses Staates? Und wozu würde das Scheitern des Staates auch gesellschaftlich führen? Das wollen wir uns nicht nur am Beispiel Griechenlands anschauen, aber nach den Ereignissen der letzten Tage gucken wir natürlich zuerst auf die griechische Situation. Was auch kommen wird für Griechenland, es wird eine lange Durststrecke für das Land, aber auch eine Verschlechterung des Lebensstandards der Griechen. Und noch ist unklar, wie viele Euros die EU in weiteren Hilfspaketen noch nach Athen tragen wird. Und wie fühlen sich die Griechen dabei? Vor einigen Tagen hat Steffen Wurzel die Protestierenden auf dem Athener Syntagmaplatz besucht.
Der Syntagmaplatz in Athen sieht aus wie ein Festivalgelände. Dutzende Zelte stehen auf den Grünflächen. Drumherum wuseln Menschen verschiedenen Alters. Manche aufgemotzt mit schrillen Klamotten und großen Sonnenbrillen. Manche ein bisschen heruntergekommen mit Batik-Shirts und Jesuslatschen. Es riecht nach einer Mischung aus Bratwürstchen, Bier, Zigaretten und Schweiß. Wäre da nicht in Sichtweite das griechische Parlamentsgebäude, könnte man fast meinen, man sei bei der griechischen Ausgabe von Rock am Ring. Doch es geht hier nicht um Musik, sondern um Protest. Protest gegen die 300 Abgeordneten im Parlament. Ich habe mein Diplom in der Tasche, sagt dieser 28-jährige Athener, der vor seinem Zelt sitzt. Aber ich habe keinen Job. Ich habe Kunst und Kommunikation studiert, aber in der Werbebranche gibt es einfach keine Arbeitsplätze mehr, weil alle ihre Werbebudgets reduzieren. Neben ihm sitzt die 32-jährige Maria. In der linken Hand ein Eis, in der rechten ein Joint. Ich habe eine Statistik gelesen, sagt sie. Früher kamen auf einen Arbeitsplatz etwa 25 Bewerber. Seit die Regierung mit den Sparmaßnahmen begonnen hat, kommen 300 Bewerber auf einen Arbeitsplatz. Maria arbeitet als Aushilfe in einem Supermarkt, wie sie sagt, für 650 Euro im Monat. Obwohl sie studiert habe, bekomme sie keinen richtigen Job und deswegen sei sie hier zum Protestieren mit ihrem Zelt. Vormittags gehe ich zur Arbeit, dann schnell zum Essen und Duschen nach Hause und dann wieder hierher. Der Schlachtruf der Demonstranten weiter vorne lautet: Diebe, Diebe. Hier, unmittelbar vor der Absperrung vor dem Parlament, stehen vor allem ältere Leute und Familien. Seit diese Demos begonnen haben, bin ich hier. Mit meinem Sohn, meiner Schwägerin und meinen erwachsenen Enkeltöchtern. Beide sind arbeitslos. Wir müssen protestieren. Wir können unser Leben so nicht weiterleben. Es ist schon so weit gekommen, dass meine Enkelkinder sich nicht genügend zu essen leisten können. Ich muss ihnen manchmal sogar Geld leihen. Ich schäme mich, ein Grieche zu sein. Eine Frau, Mitte 40, mit einer Griechenlandflagge um die Schultern, kommt auf mich zu. Sie zeigt auf mein Mikrofon mit dem deutschen Aufdruck und beginnt zu schimpfen. Na, herzlichen Dank. Ihr Deutschen habt uns 1940 abgeschlachtet. Ihr habt unsere Väter und Brüder auf dem Gewissen und jetzt tut ihr uns wieder etwas an. Uns Griechen, die wir euch nach dem Zweiten Weltkrieg so viel Zuneigung geschenkt haben. Das Deutschlandbild in Griechenland hat massiv gelitten in den vergangenen Monaten. Viele Griechen erinnern sich gut an die zögerliche Haltung von Bundeskanzlerin Merkel, die es zu Beginn der Schuldenkrise aus innenpolitischen Gründen erst ablehnte, Griechenland mit Krediten zu helfen. Zahlreiche reißerische und übertriebene Presseberichte, vor allem in deutschen Boulevardmedien, taten ihr Übriges. Doch nicht alle Demonstranten auf dem Syntagma-Platz sind Deutschen gegenüber unfreundlich.
I believe Germany is now a friend for Greece, for Europe.
Meiner Ansicht nach ist Deutschland ein Freund Griechenlands und Europas. Das deutsche Volk soll wissen, dass das griechische Volk den Europäern kein Geld gestohlen hat. Die da im Parlament waren das. Und die sollen auch dafür bezahlen und endlich abhauen.
Das passiert wohl nicht so schnell. Steffen Wurzel über die Stimmung der protestierenden Bevölkerung in Athen. Petros Markaris, Schriftsteller in Athen. Guten Tag.
Guten Tag.
Wie ist denn die Stimmung bei Ihnen und bei Ihren Freunden? Sind alle so wütend?
Naja, es ist ja also das Land ist, was die Stimmung angeht, und nicht nur die Stimmung, würde ich sagen, gespalten. Es gibt diese Proteste, es gibt die Protestierenden, die sind wütend, die sind verärgert. Es gibt auch einen Teil von der Bevölkerung, die einfach depressiv ist und deprimiert ist. Und es gibt einen dritten, kleineren, die einfach seiner Wut Luft gibt.
Mit unter Umständen auch gewalttätigen Protesten.
Ja.
Was treibt denn die Leute auf die Straße? Ist es die pure Verzweiflung?
Ja, einerseits ist es die pure Verzweiflung. Andererseits sind die Leute empört, weil ja bis jetzt die ganze Sparmaßnahmen selbst zu tragen hatten. Es wurden nur Löhne gekürzt, es wurden nur Gehälter gekürzt, es wurden Renten gekürzt. Und immer wieder kommt, sagen wir, bei den Steuern immer was drauf. Und natürlich sind die Leute empört. Der andere Seite sehen sie, dass dieser monströse Staatsapparat einfach nicht geschrumpft wird. Sie sind erbost, weil ja der Staat unfähig ist, Steuern einzutreiben und weil der Staat auch die Steuerhinterziehung nicht bekämpfen kann. Und da sagen sie, wir müssen alles tragen, weil der Staat unfähig ist.
Das heißt, es formiert sich vor allen Dingen einen Widerstand oder einen Protest gegen die Regierung, gegen den Staat, gegen die politische Klasse. Wie ist es denn untereinander? Es trifft ja offensichtlich auch die einen mehr als die anderen. Gibt es da auch so eine Entsolidarisierung, so eine Stimmung, ja, Hauptsache ich bringe mein Schäflein ins Trockene?
Also diejenigen, die protestieren, die gehören eigentlich größtenteils zur Mittelschicht. Und die sind... Die meisten sind dann privat eingestellt. Diejenigen, die in den öffentlichen Diensten arbeiten, denen wurde zwar das Gehalt und die Löhne auch gekürzt, aber andererseits wurde fast kein fest angestellter Arbeitnehmer aus den öffentlichen Betrieben entlassen. Wobei, wenn wir heute von einer Arbeitslosenquote von knapp 16% reden, da sind diese 16%, fast zu 95% kommen sie aus dem privaten Sektor. Und natürlich ist das für die Leute einfach empörend.
Treffen Sie denn auch Leute, Herr Markaris, die sagen, ja, jetzt nichts wie weg hier?
Bitteschön?
Gibt es auch Leute, die sagen, jetzt nichts wie weg aus Griechenland, also so eine Auswanderungstendenz?
Es gibt unter den Jugendlichen einen Strom nach außen hin. Also die Jungen finden keine Jobs mehr, sie wollen das Land verlassen und egal wohin.
Und ist es trotzdem so, dass man sagen kann, also so Entsolidarisierung, da haben Sie ja eben gesagt, nicht so wirklich. Also es gibt kein Zeigen auf die andere Gruppe oder bösen Willen. Aber gibt es denn vielleicht Bereiche, wo man sagen kann, ja, da funktioniert der Zusammenhalt auf jeden Fall noch besonders gut, zum Beispiel in der Familie?
In der Familie funktioniert der Zusammenhalt ganz gut in Griechenland. Das war traditionell immer so in Griechenland. Und natürlich, diese jungen Leute sind ja jetzt auf ihre Familien angewiesen, weil sie keinen Job finden. Sie leben mit der Familie, sie haben zumindest ein Zimmer, sie haben einen Teller mit Essen und sie können sich da so einfach durchschlagen. Aber andererseits ist es ungewiss, wie lange die Familie das noch tragen wird.
Vor allen Dingen, wenn es gar keine Perspektive eben auch zum Beispiel für die Jungen gibt. Jetzt haben Sie ja, Herr Makaris, selbst Wirtschaft studiert und offensichtlich führt am Sparen kein Weg vorbei. Wo sehen Sie die Perspektive für Griechenland?
Sparen ist das eine. Es muss gespart werden und es muss auch stark gekürzt werden. Es muss dieser enorme Staatsapparat zusammengeschrumpft werden. Sonst gibt es keine Perspektive. Einerseits. Man muss privatisieren, ob das jetzt den Leuten gefällt oder nicht, ist eigentlich unwichtig. Was wichtig ist, dass das Land einfach Einnahmen braucht. Und wenn wir undauernd in Griechenland vom Aufschwung reden, kann dieser Aufschwung nur dann kommen, wenn der Staat spart und investieren kann.
Jetzt sind Sie aber, und dann nochmal zu der anderen Rolle, die Sie spielen, Herr Makaris, Schriftsteller. Sie schreiben Krimis und haben gerade einen ersten Band einer Krimi-Trilogie veröffentlicht, in der die Krise Thema ist. Also Trilogie, das heißt, es müssten noch 2 Bände folgen. Wollen Sie besonders schnell schreiben oder gehen Sie davon aus, dass diese Krise entsprechend lang dauert?
Ja, meine einzige Hoffnung wäre, dass aus der Trilogie keine Tetralogie wird.
Das heißt, aber für 3 Bände wird es sicher reichen, auch wenn es finster ist. Petros Makaris, Krimi-Autor in Athen, vielen Dank. Scheitern ist nichts für Feiglinge. Die Griechen in der Krise, der Tag in HR2 Kultur, auch mit griechischer Lyrik.
Jeden Morgen stellen wir ab die Träume, bauen bedächtig an den Worten. Unsere Kleider sind ein Nest aus Eisen. Jeden Morgen begrüßen wir die Freunde von gestern. Die Nächte dehnen sich wie die Harmonika. Klänge, der Kummer, verstorbene Küsse. Unbedeutende Aufzählungen, nichts, nur Wörter für die anderen. Wo aber endet nun die Einsamkeit?
Manolis Anagnostakis, jeden Morgen. Jetzt steht Griechenland am Abgrund, jeden Morgen unverändert. Wieder und wieder und wieder wird in diesen Tagen über ein Hilfspaket gestritten, sonst droht die Staatspleite. Die heute zugesagten weiteren 12 Milliarden Euro sind nur ein Tropfen auf einen sehr heißen Stein. Derweil wächst der Unmut in der Bevölkerung. Jeder versucht, sich irgendwie zu retten und dabei wächst auch die Sorge um diese große Kultur. Wie lange hält dieser Staat? Halten die Griechen noch durch? Was hält eine Gesellschaft zusammen und was lässt sie zerfallen? Diese Fragen stellen wir uns heute in der Tag in HR2 Kultur, nicht nur für Griechenland. Und dazu gehört auch die Frage, warum gehen große Kulturen unter? Gestellt hat die sich auch der amerikanische Evolutionsbiologe, Physiologe und Biogeograf Jared Diamond in seinem Buch Kollaps, warum Gesellschaften überleben oder untergehen. Für die Wikinger beantwortet er diese Frage so.
Die Macht in Normannisch-Grönland konzentrierte sich an der Spitze, in den Händen der Häuptlinge und Geistlichen. Ihnen gehörte das meiste Land. Sie besaßen die Boote und sie kontrollierten den Handel mit Europa. Ein großer Teil dieses Handels diente dem Import von Waren, die ihnen mehr Prestige verschafften. Luxusgüter für die reichsten Haushalte, Gewänder und Schmuck für die Geistlichen, Glocken und farbiges Glas für die Kirchen. Die wenigen Boote wurden unter anderem für die Jagd genutzt, bei der man sich die Luxusexportgüter, beispielsweise Elfenbein und Eisbärfelle, zur Bezahlung der Importe beschaffte. Die Häuptlinge hatten 2 Motive, große Schafherden zu halten, die das Land durch Überweidung schädigen konnten. Zum einen war Wolle Grönlands zweites wichtiges Exportgut, mit dem man die Importe bezahlen konnte. Zum anderen konnte man unabhängige Bauern auf überweidetem Land leichter in ein Lehensverhältnis zwingen, sodass sie als Gefolgsleute in der Konkurrenz mit anderen Häuptlingen von Nutzen waren. Die Wikinger hätten ihre materiellen Bedingungen durch zahlreiche Neuerungen verbessern können, beispielsweise wenn sie mehr Eisen und weniger Luxusgüter importiert hätten, wenn sie die Boote während längerer Zeit dazu benutzt hätten, nach Markland zu fahren und dort sowohl Eisen als auch Holz zu holen, oder wenn sie die Inuit nachgeahmt oder andere Verfahren für Bootsbau und Jagd entwickelt hätten. Aber solche Neuerungen hätten die Macht, das Ansehen und die eng gefassten Interessen der Häuptlinge bedroht. In der streng kontrollierten, verflochtenen Gesellschaft von Normannisch-Grönland konnten die Häuptlinge verhindern, dass andere solche Neuentwicklungen ausprobierten. Durch die Gesellschaftsstruktur der Wikinger entstand also ein Konflikt zwischen den kurzfristigen Interessen der Machthaber und den langfristigen Interessen der Gesamtgesellschaft. Vieles von dem, was Häuptlinge und Geistliche schätzten, erwies sich für die Gesellschaft als schädlich. Es gelang den Wikingern in Grönland, eine einzigartige Form einer europäischen Gesellschaft zu schaffen und 450 Jahre lang als abgelegenster Außenposten Europas zu überleben. Am Ende jedoch standen die Häuptlinge ohne Gefolgsleute da. Das letzte Recht, das sie für sich selbst in Anspruch nehmen konnten, war das Recht, als Letzte zu verhungern.
Die Häuptlinge haben sich wichtigen Veränderungen verschlossen. Das bedeutete den Untergang der Wikinger, sagt Jared Diamond. Alkyone Karamanolis, freie Journalistin in Athen. Guten Tag.
Grüß Sie.
Suchen denn die Griechen auch ein bisschen bei sich selbst die Schuld für die Krise? Hätten sie früher Änderungen durchsetzen müssen?
Die Schuld suchen sie schon bei sich selbst. Die Frage ist nun, wen sie fragen. Fragen sie Politiker, dann werden sie so etwas schon hören. Fragen sie die Bürger, dann werden sie auch hören, dass man natürlich früher was anders hätte machen sollen. Allerdings verorten die Bürger die Schuld bei der Politik und nicht bei sich selbst. Und das ist im Augenblick auch das große Problem, was weitere Schritte so schwierig macht in Griechenland, dass kein Konsensus darüber zu erzielen ist, wer ist eigentlich schuld an der Lage. Und solange sich die Bürger nicht mitverantwortlich fühlen, sind sie natürlich auch schwer dazu zu bewegen, weitere Opfer zu bringen.
Und warum denken Sie, sollten sich die Bürger mitverantwortlich fühlen?
Also ich sage es eher andersrum, wenn Sie die Bürger fragen, warum sie sich nicht verantwortlich fühlen, denn das ist ja das Problem, dann werden die Ihnen erzählen. Also ich war diese Tage oft am Syntagma-Platz, habe mich mit den Leuten unterhalten und die sagen ja zum Beispiel, es gab unglaublich viele Skandale die letzten Jahre, die letzten Jahrzehnte. Kaum etwas davon ist aufgeklärt worden, niemand ist dafür zur Verantwortung gezogen worden. Es sind große Summen an Staatsgeldern verschwunden, niemand weiß genau wohin. Und wir, so sagen die Leute, wollen jetzt nicht dafür gerade stehen müssen. Das ist das eine. Und das andere ist, dass ja auch immer noch bei der Steuerfahndung große Lücken bestehen. Und die Leute, die sie am Syntagmaplatz treffen, das ist die Mittelschicht am Syntagmaplatz und an jedem Syntagmaplatz des Landes. Es gibt ja viele Plätze, an denen Menschen demonstrieren derzeit in Griechenland. Das ist die Mittelschicht, die abzugleiten droht. Oft auch Menschen, die bereits ihre Existenz verloren haben, ihre Arbeit. Und die sehen, dass einfach die sehr Reichen im Land weiter nicht belangt werden, entweder weil das zu langsam geht. In vielen Fällen liegt das wirklich daran, dass zwar Steuersünder gefunden sind, aber noch nicht vor Gericht sind, und in anderen Fällen daran, dass dieser Apparat so schwerfällig ist, dass er die Leute einfach nicht auffinden kann.
Mhm.
Und da fühlt sich der mit dem Einkommen von 1.000 Euro einfach nicht verantwortlich.
Jetzt haben wir vorhin auch eine deutliche Wut gehört in den Tönen, die der Kollege vom Syntagmaplatz mitgebracht hat, gegen die Deutschen. Ist das auch vielleicht der Versuch der griechischen Elite, diesen Zorn des Volkes nach außen abzulenken, nicht selbst abzukriegen?
Das glaube ich nicht, weil das ist auch nichts, was von politischer Seite in irgendeiner Weise geschürt würde, also keinesfalls. Das ist etwas, was eigentlich in Griechenland ankommt, über die deutschen Medien oft, also über Publikationen, gerade in Boulevardmedien, was die Menschen hier sehr erzürnt, weil sie sich verunglimpft fühlen. Das ist übrigens nicht nur Wut. Ich habe von vielen Leuten am Syntagmaplatz auch gehört, das eine, was uns stört, ist, dass wir unsere Existenz zu verlieren drohen, und das andere, dass wir in der ganzen Welt verunglimpft werden. Es gibt ja dennoch viele Menschen, die ordentlichere Steuern zahlen, die ordentlichere Arbeit machen, unter sehr schwierigen Bedingungen, und die fühlen sich ungerecht behandelt, weil alle über einen Kamm geschert werden.
Jetzt hat der griechische Ministerpräsident Papandreou heute Nachmittag eine Krisensitzung einberufen, auch um seinem Sparprogramm eine Mehrheit zu beschaffen. Er wollte in der Folge das Kabinett umbilden. Mit welchem Ergebnis bis jetzt?
mit dem Ergebnis, dass sich, dass es 50 Wortmeldungen gibt. Das wird sich nun wohl so lange hinziehen, diese Fraktionssitzung, dass überhaupt nicht klar ist, ob es zu der Kabinettsumbildung morgen kommt oder ob morgen ein neues Kabinett vereidigt werden kann, ob sich das noch weiter hinziehen wird. Und ein Szenario, was weiterhin hier im Raum steht, nachdem es so viel Ärger auch innerhalb der PASOK-Fraktion gibt, ist doch das der Neuwahlen, obwohl das bestimmt kein Problem lösen würde. Und auch alle versuchen es zu vermeiden.
Würde denn eine Kabinettsumbildung das Problem lösen?
Ich glaube nicht, wobei das kurzfristige, mittelfristige Problem der Regierung ist im Augenblick, das nächste Sparpaket durchs Parlament zu bringen, um die nächste Tranche der Hilfsgelder, das sind 12 Milliarden, die sollen Mitte Juli ausgezahlt werden. Und die sind eben an ein positives Votum für dieses zweite Sparpaket gebunden. Wenn das zweite Sparpaket nicht durchs Parlament gibt, gibt es das Geld nicht. Und Griechenland hat Geld nur noch für die nächsten paar Wochen. Das heißt, wenn es diese Hilfsgelder nicht gibt, ist Griechenland pleite. Und eine Kabinettsumbildung und die Vertrauensfrage danach im Parlament könnte wenigstens sicherstellen, ich denke, das ist die Stoßrichtung im Augenblick der Regierung, dass das Sparpaket durchkommt im Juli.
Die erste oder eine kleine Atempause hat ja der IWF und die EU heute beschlossen mit den 12 Milliarden, die jetzt erstmal so überwiesen werden. Papandreou arbeitet an dieser Kabinettsumbildung, will in der Folge vielleicht die Vertrauensfrage stellen. Sie haben eben schon gesagt, durchaus ist es auch eine Option, dass es zu Neuwahlen kommt. Wenn man diese Stimmung im Moment in Griechenland sich anschaut und das Ergebnis der letzten Kommunalwahl im Herbst, da gab es sehr viele, die nicht gewählt haben und es gab auch viele, die parteilose und unabhängige Kandidaten gewählt haben. Was könnte denn diese momentane Stimmung für Neuwahlen auch für einen Effekt haben?
Also ich glaube, es wäre wieder ähnlich wie bei den Kommunalwahlen. Es würden sehr, sehr viele Leute nicht an die Wahlurne gehen. Und im Augenblick sieht es so aus, dass 7 Parteien im Parlament vertreten wären. Und es ist ja in Griechenland sehr unüblich, es ist ja jetzt schon nicht möglich, eine Regierung der nationalen Einheit zu schaffen. Auch Koalitionen sind völlig unüblich. Das heißt, ein Parlament mit 7 Parteien, wo das wäre eigentlich regierungsunfähig.
Alkione Karamanolis, freie Journalistin in Athen mit düsteren Aussichten für Griechenland. Dankeschön. Krise, Scheitern, drohende Staatspleite, das sind die Vokabeln der aktuellen griechischen Tragödie. So what, sagen da die Isländer und zucken mit den Schultern. Sie sind da auch irgendwie durchgekommen. Wie, das schildert Albrecht Breitschuh.
Am 6. Oktober 2008 wendet sich der isländische Ministerpräsident Geir Haarde in einer Fernsehansprache an die rund 320.000 Einwohner des Landes.
So hætta er raunverulegt, góðir landsmenn.
Es besteht die reale Gefahr, liebe Landsleute, dass unsere Wirtschaft im Sog der Finanzkrise runtergezogen wird. Die Folge wäre ein Staatsbankrott. Ich will aber jeden Zweifel ausräumen, dass etwa die privaten Sparguthaben nicht sicher wären. Und die Wirtschaft soll auch wissen, dass sie weiter Zugang zu Krediten hat. Doch die Tatsachen sehen anders aus. In Island selbst sind viele Bewohner über Nacht pleite geworden. Sie können teure Hauskredite, die sie in Fremdwährung aufgenommen haben, nicht mehr zurückzahlen, da die heimische Krone abgestürzt ist. Vielfach macht sich Resignation breit.
I'm broke. You could say that.
Ich bin pleite, man muss es einfach so sagen.
What happened in Iceland?
Wir hatten auf Island eine gute Zeit. Es war wie auf einer richtig guten Party, aber nun kommt er, der große Kater.
We have hangovers.
Nach dem ersten Schock formiert sich der Protest. Gegen die Verantwortlichen von Banken und Politik ziehen ab November jeden Samstag die Leute auf die Straße. Eine solche Bürgerbewegung hat Island noch nicht erlebt. Doch die Demonstrationen haben zunächst nicht den gewünschten Erfolg. Die geforderten Rücktritte bleiben aus. Island erhält vom Internationalen Währungsfonds und einigen Nachbarländern einen Kredit in Höhe von rund 4,6 Milliarden Dollar. Ministerpräsident Haarde verbreitet wieder Optimismus. Klar ist, dass unser Bankensystem zu groß war. Wir sind auch noch mitten in der Krise, aber so langsam sieht es wieder besser aus. Und in einigen Wochen oder Monaten könnten wir wieder halbwegs normale Zustände haben. Doch im neuen Jahr nehmen die Demonstrationen an Schärfe zu. Die Polizei muss sogar Tränengas einsetzen, erstmals in der Geschichte des Landes. Am 23. Januar kündigt der in den Tagen zuvor schwer attackierte Ministerpräsident seinen Rückzug an aus gesundheitlichen Gründen. Doch das reicht der Opposition nicht mehr. Am 24. Januar versammeln sich im Zentrum von Reykjavik über 6.000 Demonstranten, so viel wie noch nie. Sie fordern nicht nur politische, sondern auch juristische Konsequenzen für die Verantwortlichen. Einige schwerreiche Isländer haben sich rechtzeitig ins Ausland abgesetzt. In Reykjavik hängen Bürger Fahndungsplakate auf. Mehr als nur ein Hauch von Selbstjustiz weht auf der Nordatlantikinsel. Und zum ersten Mal in der Geschichte des Landes werden Politiker tätlich angegriffen. Demonstranten besetzen das Gebäude der isländischen Zentralbank. Die Neuwahlen im April 2009 bringen den erwarteten Machtwechsel aber keine Beruhigung. Die Regierung aus Sozialdemokraten und Linksgrünen muss ein Jahr später eine schwere Schlappe hinnehmen, als sich die Isländer in einer Volksabstimmung mit überwältigender Mehrheit gegen das iSafe-Gesetz aussprechen, das Rückzahlungen an Großbritannien und die Niederlande in Milliardenhöhe vorsieht. Anfang April stimmten die Isländer erneut gegen jede Form von Entschädigungszahlung. Die Schuldigen seien schließlich die Banken gewesen, heißt es.
Albrecht Breitschuh über das isländische Scheitern. Es kann gemeistert werden, aber Scheitern ist nichts für Feiglinge. Die Griechen in der Krise, der Tag in HR2 Kultur.
Mit was für Steinen, was für Blut und Eisen und Feuer sind wir erschaffen. Dabei erscheinen wir wie nur aus Wolken. Und man bewirft uns mit Steinen und nennt uns Luftwandler. Gott weiß, wie wir unsere Tage und Nächte verbringen. Lasst uns gemeinsam gehen, auch wenn die uns als Luftwandler verschreien und uns zu steinigen versuchen, die nie gefühlt haben, mit was für Eisen, was für Steinen und Blut und Feuer wir bauen und träumen und singen.
Griechische Lyrik, Odysseas Elitis, mit was für Stein, was für Blut. Auf Griechenland blicken alle im Moment. Der Blick wird allerdings noch besorgter, da man weiß, dass auch andere Länder in der Krise sind, zum Beispiel Spanien. Nicht zu vergleichen mit Griechenland, aber auch hier gibt es Sparmaßnahmen, auch hier wächst die Wut in der Bevölkerung. Die Protestbewegung hatte im Mai Zehntausende Menschen auf die Beine gebracht und als spanische Revolution weltweit Aufsehen erregt. Kürzlich erklärten drei Verfassungsrichter ihren Rücktritt und protestierten damit gegen die Unfähigkeit der Parteien, rechtzeitig Nachfolger zu nominieren. Aber auch das ganz normale Volk zeigt seinen Unmut laut, wie Reinhard Spiegelhauer berichtet.
Man stelle sich vor, Demonstranten würden ein Zeltdorf unter dem Brandenburger Tor aufschlagen, ein weiteres auf dem Münchner Rathausplatz, eines am Frankfurter Römer und noch zwei Dutzend weitere in kleineren Städten. Undenkbar. In Spanien dagegen war das bis vor kurzem Realität. 28 Tage lang stand das Protestcamp an der Puerta del Sol im Herzen Madrids, bis die Demonstranten der sogenannten Bewegung des 15. Mai es am Sonntag abgebrochen haben. So eine normale Demonstration, die ist doch schnell vergessen. Aber das Zentrum Madrids mit Tausenden von Leuten aller Klassen, aller Lebensumstände zu füllen, das war noch nie da. Ich bin da echt stolz drauf. Die Empörten nennen sie sich auch, die vorwiegend jungen Leute, die seit Wochen auf die Straße gehen. Die Staatsmacht kapitulierte vor der schieren Masse und vor dem großen Rückhalt in der Bevölkerung. 20% Arbeitslosigkeit, fast 45% Jugendarbeitslosigkeit, spektakuläre Korruptionsfälle in der Politik. Zeitweise erklärten 3/4 der Spanier in Umfragen, die Jugend habe Recht mit ihrem Protest. Wenn die Bevölkerung wirklich will, und ich finde, die Regierung sollte das Volk fürchten und nicht das Volk die Regierung, dann können wir ihnen klarmachen, auch mit Hilfe der Medien, dass wir unzufrieden sind und dass wir das System verändern wollen. Eine gerechtere Politik verlangen die Empörten. Und auch wenn das Zeltlager an der Puerta del Sol abgebaut ist, die Proteste gehen weiter, in Madrid und anderswo. Gestern blockierten Demonstranten den Zugang zum katalanischen Parlament in Barcelona. Die Regionalregierung will den Haushalt um 10% kürzen, denn Katalonien ist knapp bei Kasse. Dass vor allem bei Bildung, Sozialem und Gesundheit gespart werden soll, brachte um die 2000 Empörte auf die Beine. Der Ministerpräsident und mehr als 20 Abgeordnete ließen sich wegen der Proteste am Ende mit dem Hubschrauber zum Parlament bringen. Heute protestieren nun Hunderte vor dem Parlament der autonomen Gemeinschaft Valencia gegen Korruption. Der gerade wiedergewählte Ministerpräsident hat teure Geschenke angenommen. Und auch wenn ihn ein Gericht aus formalen Gründen freigesprochen hat, Valencia gilt weiter als Hochburg der Korruption. Auch unabhängig von Demonstrationen will die Bewegung des 15. Mai politisch aktiv bleiben. In Madrid zum Beispiel wollen Stadtteilgruppen die politische Arbeit weiterführen und sich dabei nicht von Parteien vereinnahmen lassen. Am Geburtstag der Bewegung, dem 15. Mai, waren in ganz Spanien über 150.000 Menschen auf die Straße gegangen, um gegen Arbeitslosigkeit und Korruption zu demonstrieren. Für den kommenden Sonntag haben die Empörten wieder zu Kundgebungen im ganzen Land aufgerufen. Sie werden zeigen, wie viel Rückhalt die Protestbewegung jetzt noch in der Bevölkerung hat.
Reinhard Spiegelhauer aus Madrid über die Unruhen in Spanien. Ängste um Arbeit, soziale Sicherheit und die Zukunft bestimmen noch viel stärker im Moment die griechische Seele, führen zu Wut und Protesten. Ausgang ungewiss. Da ist der Bürgerunmut so groß, die politische und wirtschaftliche Lage so schwierig, dass die Zukunft des Landes wirklich ungewiss scheint. So weit sind wir nicht in Deutschland, haben gerade im letzten Jahr wieder ein Wirtschaftswachstum von 3,6% gefeiert. Professor Christoph Butterwecke, Politikwissenschaftler und Armutsforscher an der Uni Köln. Guten Tag.
Ja, guten Tag, Frau Fuhrmann.
Trotzdem fühlen sich ja in Deutschland nach Umfragen immer weniger Menschen von der Politik repräsentiert, obwohl es uns ja eigentlich gut geht, zumindest nach den Zahlen. Bringt das die Gesellschaft zusammen, so gegen oben?
Naja, dieser Aufschwung, den spüren natürlich nicht alle gleichermaßen, sondern es gibt Gewinner und Verlierer. Und viele Menschen fühlen sich eher abgehängt und von der Politik auch verraten oder verlassen. Sie sehen nicht, dass die etablierten Parteien ihre Interessen vertreten, wenn am Aktienmarkt ein neuer Boom entsteht und ungefähr 30 Milliarden Euro in diesem Jahr alleine an Dividenden an die Aktionäre ausgezahlt werden bei DAX-Unternehmen, dann kommt das ja bei demjenigen nicht an, der vielleicht sogar Arbeit hat, aber eben mit dem, was er da verdient, nur so eben über die Runden kommt. Und ich glaube, da ist schon eine große Enttäuschung bei vielen Menschen, dass die Politik dieses Problem steigender sozialer Ungleichheit so wenig ernst nimmt.
Das heißt, andere profitieren natürlich von der Entwicklung. Heißt das, wir haben einfach auch eine zunehmende Spaltung statt Zusammenhalt?
Die Kluft zwischen Arm und Reich vertieft sich und es gibt auch eine Entsolidarisierung in der Gesellschaft. Ich zumindest nehme das so wahr, dass die Gesellschaft mehr und mehr auseinanderfällt, dass sehr wenig Zusammenhalt da ist, einfach deshalb, weil die Regierungspolitik doch häufig auch eine bestimmte Klientel bedient, aber andere, gerade diejenigen, eher vernachlässigt, denen es sehr schlecht geht. Und mit den Armen und mit den sozial Benachteiligten, das kann man deutlich feststellen, nimmt die Solidarität, das Mitgefühl, soziales Verantwortungsbewusstsein auch insgesamt eher ab. Denn Kampagnen wie zum Beispiel von Guido Westerwelle, dass Hartz-IV-Bezieher in leistungslosem Wohlstand leben, die drücken natürlich im Grunde schon die Stimmung auch bei manchen Menschen aus in der Mittelschicht. Und ich fürchte, dass manche in der Mittelschicht glauben, durch einen solchen Sozialneid nach unten könnten sie ihre eigenen Probleme besser bewältigen. In Wirklichkeit müssen sie natürlich fürchten, auch sozial abzusteigen. Und diese Angst eines sozialen Absturzes, gerade im Gefolge auch der Wirtschafts- und Finanzkrise, was natürlich durch Staatsschuldenkrisen und Währungskrise im Zusammenhang mit dem Euro eher verstärkt wird. Diese Sorgen der Menschen veranlassen sie dann möglicherweise sogar eher auf sich selbst zu setzen, sich der Solidarität mit anderen zu verweigern und zu glauben, nur durch Druck nach unten und dadurch, dass man den Druck, der auf einem selbst lastet, nach unten weitergibt, könnte man selbst bestehen.
Mhm. Also in Griechenland ist ja auch die Mittelschicht besonders betroffen von diesen aktuellen Sparbeschlüssen. In Deutschland, Sie haben es eben auch gesagt, gilt die Mittelschicht auch als besonders stark belastet und es entstehen Abstiegsängste. Trotzdem könnte man doch sagen, wenn wir insgesamt in so einer doch im Vergleich zu Griechenland sehr stabilen wirtschaftlichen Lage sind, mit einem entsprechenden Wachstum, warum dann Entsolidarisierung?
Ja, weil dieser Aufschwung doch eher gespalten ist. Es ist ein Aufschwung, der Aktionäre. Es ist aber gleichzeitig auch ein Aufschwung bei der Armut festzustellen. Also es boomen auf der einen Seite die Börsen und auf der anderen Seite die Suppenküchen. Und dazwischen gibt es so wenig Verbindungen. Also diejenigen, denen es gut geht, die zeigen relativ wenig Verantwortungsbewusstsein für den Rest der Gesellschaft. Zumindest drückt sich das in der Politik der Bundesregierung beispielsweise nicht aus. Da sind andere privilegiert und die sichern ihre Privilegien auch durch bestimmte politische Reformen. Man selber fühlt sich aber eher davon vernachlässigt und das erzeugt ein Gefühl, nicht dazuzugehören und reißt die Gesellschaft letzten Endes auch auseinander.
Aber wenn man dann auch noch, Herr Butterwege, das Gefühl hat, dass die Politik das befördert, so wie Sie das beschreiben, zu was führt das dann gesamtgesellschaftlich gesehen oder vielleicht auch politisch? Ist das eher ein steigendes Einmischungs- und Protestpotenzial, was da wächst, oder ist da auch Resignation, Stillhalten, Unmut?
Also meistenteils ist es sicherlich sowas wie politische Apathie, die um sich greift. Also man fühlt sich nicht repräsentiert und aus dieser Krise der politischen Repräsentation erwächst nur noch nicht Rebellion oder gar ein revolutionärer Druck, sondern häufig wendet sich gerade in Deutschland eine bedrohte Mittelschicht eher nach rechts politisch. Das heißt, ich fürchte, solche Tendenzen wie im Zusammenhang mit der Sarrazin-Diskussion, die könnten um sich greifen. Also Sozialneid, rechtspopulistische Demagogie, die Menschen dann auch vielleicht dazu veranlasst, entsprechende Gruppierungen und Parteien zu wählen. Und was ganz sicherlich feststellbar ist, ist, dass viele einfach nicht mehr zur Wahl gehen. Und das ist natürlich entsetzlich, wenn ein großer Teil der Menschen sich da nicht beteiligt, selbst an Wahlen nicht mehr.
Hat es aber auch vielleicht mit Verschiebungen in der Gesellschaft zu tun, also dass Gemeinschaften mit normierender Kraft nicht mehr so viel Bedeutung haben wie früher Kirche oder Familie, was ja offensichtlich in Griechenland immer noch sehr viel zählt, die Familie?
Ja, man spricht natürlich bei uns sehr stark von einer individualisierten Gesellschaft, aber ich glaube nicht, dass das für eine moderne Gesellschaft entscheidend ist, sondern entscheidend ist, ob man in der Gesellschaft gerne lebt, ob man zufrieden ist mit seiner sozialen Situation, ob man der Auffassung ist, und das ist bei uns immer weniger der Fall, dass es gerecht zugeht, denn man ist auch bereit, Opfer auf sich zu nehmen in schwierigen Situationen, aber man ist das dann nicht, wenn man der Auffassung ist, man selbst muss Opfer bringen, aber die da oben tun es nicht. Ganz im Gegenteil, sie wissen gar nicht mehr, wie es unten in der Gesellschaft zugeht. Und diese Entfremdung, die kann man, glaube ich, in der Bundesrepublik deutlich feststellen.
Weniger Zusammenhalt, mehr Entsolidarisierung auch in Deutschland, sagt Professor Christoph Butterwege, Politikwissenschaftler und Armutsforscher an der Uni Köln. Ganz herzlichen Dank.
Bitte schön.
Scheitern ist nichts für Feiglinge. Die Griechen in der Krise, der Tag in HR2 Kultur.
Sie haben den Zorn auf ihren Lippen und die Leidenschaft tief, tief in den Augen, wie einen Stern in einer Kuhle von Salz. Wenn sie die Faust ballen, ist sich die Sonne der Welt gewiss. Wenn sie lachen, fliegt ein Schwälblein aus ihren wilden Bärten. Wenn sie schlafen, kollern 12 Sterne aus ihren leeren Taschen. Wenn sie fallen, zieht das Leben bergauf mit Fahnen und mit Trommeln. So viele Jahre hungern sie alle, dürsten und fallen sie, belagert zu Land und zu Wasser. Die Hitze hat ihnen die Äcker zerfressen und das Salz ist durch die Hauswände gedrungen, der Wind hat ihnen die Türen abgerissen und den wenigen Flieder des Platzes. Durch die Löcher ihres Überrocks kommt und geht der Tod. Rau ist ihre Zunge, wie ein Zypressenzapfen. Die Hunde sind ihnen gestorben, eingehüllt im eigenen Schatten. Der Regen peitscht ihre Knochen. Auf den Gipfeln versteinert rauchen sie Kuhmist, rauchen sie Nacht, spähen aufs tobende Meer, wo der zerbrochene Mast des Mondes versank. Das Brot ist alle, die Kugeln sind alle. Jetzt füttern sie die Kanonen nur noch mit ihrem Herzen. So viele Jahre belagert, zu Land und zu Wasser. Alle hungern, alle fallen, doch niemand ist gestorben. Auf den Gipfeln leuchten ihre Augen, Eine große Fahne. Ein gewaltiges Feuer. Blutig rot. Und jeden Morgen fliegen aus ihren Händen tausende Tauben.
Yannis Ritsos, Griechentum, griechische Lyrik in HR2, der Tag. Griechische Verhältnisse, das kennen wir ja in Deutschland so nicht und wir sind auch weit davon entfernt, könnte man da zurückgelehnt formulieren, auch wenn bei uns die soziale Ungleichheit weiter zunimmt. Den Zusammenbruch allerdings, den kennt das deutsche Volk ziemlich gut und es gibt sogar Empfehlungen zur Bewältigung der griechischen Krise, die an deutsche Erfahrungen im Umgang mit dem Scheitern anknüpfen. Claudia Sauter.
Wir Deutsche haben Erfahrung mit dem Scheitern. Mehr als andere europäische Völker. Trotzdem betrachten wir die griechische Krise mit einem merkwürdigen Mangel an Empathie. Vielleicht ist unser historisches Gedächtnis ja unterentwickelt. Ganz sicher aber selektiv. 1989 fiel die Mauer. Im Schweinsgalopp wurde die DDR abgewickelt, hauptsächlich von der Treuhandanstalt. Sie zerlegte die volkseigenen Betriebe der DDR nach den Grundsätzen der Marktwirtschaft. Was Wert hatte, wurde verscherbelt, der Rest stillgelegt. Es gab in diesem Prozess nicht nur Gewinner. Was geschah mit den Verlierern? Sie suchten sich eine Partei namens PDS, die bis heute als Linkspartei eine solide Basis in den ostdeutschen Bundesländern hat. Dort sind Menschen organisiert, die das Scheitern der DDR nicht nur als Chance, sondern vor allem als tiefgreifenden persönlichen Umbruch erlebt haben, als schicksalhaftes Weltereignis, das Sicherheit und Gewissheiten zertrümmerte. Und deshalb schauen sie mit trotziger Sentimentalität auf ihr Leben vor der deutschen Einheit.
War kein Unrechtsstaat. Also ich wurde jedenfalls nicht eingezwängt.
Ich hatte nichts zu leiden. Ich habe niemandem was zu leid getan. Also habe ich doch ganz vernünftig gelebt.
Wir hatten viele positive Dinge auch gehabt, die man gut hätte übernehmen können.
Ich war gerne DDR-Bürgerin. Ich wäre auch gerne DDR-Bürgerin in dem Sinne geblieben.
Wir hatten alle Arbeit. Also jedenfalls war es besser wie heute.
Das Treuhandmodell wird jetzt von Ökonomen auch den Griechen angedient. Sie sollen ihre Staatsbetriebe privatisieren und zwar zack, zack. Was aber wird aus den Arbeitslosen, den unvermeidbaren Opfern dieser Anpassung Griechenlands an das Diktat der Märkte? Den deutschen Gewerkschaften ist das so gleichgültig wie der Kanzlerin. Woher rührt dieser merkwürdige Mangel an Empathie? Vielleicht, weil wir ans eigene Scheitern nicht mehr erinnert werden wollen?
2 Millionen Flüchtlinge sind in weniger als 3 Monaten nach Berlin geströmt. Graue Prozessionen des Elends. Berlin ist arm und eng. Die Nomaden müssen weiterziehen.
Es ist 65 Jahre her, aber Flucht und Vertreibung sind im Gedächtnis von vielen unserer Großväter und Großmütter lebendig, als wäre es erst gestern passiert. Das Elend war Folge katastrophalen Scheiterns eines ganzen Volkes.
Wollt ihr den totalen Krieg? Wollt ihr ihn, wenn nötig, totaler und radikaler, als wir ihn uns heute überhaupt erst vorstellen können.
Die Bewältigung dieses kollektiven Scheiterns war nichts für Feiglinge. Heute werden wir im Ausland dafür respektiert, dass wir wie kein anderes Volk unsere Vergangenheit durchleuchtet und uns der Scham gestellt haben. Wir konnten es übrigens nicht allein. Ohne den Marshallplan der damaligen US-Regierung wäre Deutschland nicht wieder auf die Beine gekommen und ohne die Versöhnungsbereitschaft unserer Nachbarn ebenfalls nicht. Wir Deutschen haben Erfahrungen mit Scheitern. Deswegen sollten wir nicht so kalt über die Griechen urteilen.
Claudia Sauter über das deutsche Scheitern und die Folgen. Da sind Regierungen gescheitert, Systeme gescheitert, neue Strukturen mussten sich bilden. Ob das in Griechenland droht, ist die Frage. Auf jeden Fall ist zu sehen, dass sich die Gesellschaft, das Volk immer stärker von der Regierung, der politischen Klasse entfernt. Dr. Jochen Hippler, Privatdozent und Politikwissenschaftler an der Uni Duisburg-Essen. Guten Tag.
Schönen guten Tag.
Staat und Gesellschaft gehören ja grundsätzlich eigentlich zusammen. Was passiert, wenn sie auseinanderdriften?
Ja, das hängt vom Verlauf ab. Also natürlich ist es so, dass eigentlich ein Staat die Funktion hat, die Gesellschaft zu organisieren und gesellschaftliche Aufgaben zu übernehmen, also Bildungswesen, Gesundheitswesen, politische Regulierung. Wenn aber eine Spannung zwischen beiden entsteht, weil vielleicht der Staat die Gesellschaft anfängt abzuwürgen oder weil die Gesellschaft so stark ist, dass sie den Staat nicht funktionieren lässt, dann gibt es eben in der Regel eine Reihe von Konflikten, die dann sehr verschieden ablaufen können.
Aber es führt automatisch zu Spannungen?
Also Spannungen bestimmt. Also wenn die Gesellschaft das Gefühl hat, vom Staat entweder nicht richtig versorgt zu werden, missachtet zu werden, denken Sie an Korruption oder an solche Dinge, dann gibt es sicher Unruhe. Und umgekehrt, wenn ein Staat wie in manchen Ländern, denken Sie an Irak, Saddam Husseins oder so, oder im Iran jetzt, wenn der Staat versucht, die Gesellschaft zu gängeln und zu bevormunden, das sind sicher zwei Arten, in denen dann Konflikte entstehen und die können dann vom friedlichen Protestieren oder vom nicht mehr zur Wahl gehen bis zu Bürgerkriegen wie in Libyen oder sowas.
Aber dabei ist es schon ein entscheidender Unterschied, Herr Hippler, ob es sich um Demokratien oder autoritäre Regime handelt, oder?
Richtig, das ist wichtig. Also es gibt halt Staaten, die teilweise ihren Gesellschaften versuchen, einfach auch Vergünstigungen zu verschaffen. Also haben wir jetzt in Griechenland die Situation, wo eben Leute bezahlt werden mit Renten, die schon lange nicht mehr leben oder die halt günstige sozialpolitische Bedingungen haben. Da ist das Aufbegehren sicher gegen Einzelpunkte ein wichtiges Problem. Demonstrationen gegen Missbräuche, gegen Korruption, gegen Unfähigkeit von Politikern. Wenn aber Staaten insgesamt ihre Gesellschaften unterdrücken, Nordkorea oder Irak oder Libyen oder so, dann ist natürlich relativ naheliegend, dass dann die Gesellschaften dann auch grundsätzlicher aufbegehren und nicht nur gegen Einzelpunkte, sondern das ganze Machtsystem.
Und dann wehrt sich der Staat mit Repressionen. Das kennt man ja auch aus diesen Gesellschaften zur Genüge oder aus diesen Staaten. Muss man denn vielleicht dann denn doch noch unterscheiden, auch zwischen Fällen, wie Sie es jetzt eben beschrieben haben, Nordkorea, Irak, wo sich eine Gesellschaft, ein Volk gegen diese Regierung richtet, das gefährdet ja noch nicht die Staatlichkeit an sich, oder?
Das ist genau der Punkt. Also denken Sie an manche Länder, denen die uns auch vertraut sind. Denken Sie an Italien, wo wir kurz bevor Herr Berlusconi an die Macht kam, einen völligen Zusammenbruch des politischen Systems hatten. Alte Parteien, die jahrzehntelang oder noch länger sich immer die Macht abwechselnd zugeschoben oder geteilt haben, waren völlig diskreditiert durch Korruption und durch Unfähigkeit. Dann ist dieses System zusammengebrochen. Aber kein Mensch würde auf die Idee kommen zu sagen, dass der italienische Staat unstabil gewesen oder dadurch geworden wäre, sondern der ist unabhängig davon, dass die Regierungen und auch so ein bestimmtes Parteiensystem gewechselt haben, eigentlich davon nicht wirklich beeinträchtigt worden. Während in anderen Ländern, wenn da Regime zusammenbrechen, dann ist eben plötzlich auch Staatlichkeit und der ganze Staat bedroht. In Somalia war das der Fall. Wir hatten einen ganz brutalen Diktator, Siad Barre. Und als der vertrieben wurde, da war plötzlich Staat verschwunden. Das wird sicher in Ländern wie Griechenland oder Italien oder Portugal nicht passieren.
Wenn so eine Situation einsetzt, wo eben das Volk sagt, wir fühlen uns ungerecht behandelt, ist das dann automatisch auch steuerbar zumindest oder braucht es bestimmte Voraussetzungen, dass sich dann dadurch ein Zusammenhalt gegen die da oben bildet? Oder kann das auch zu einer gegenseitigen Zerfleischung führen oder Bürgerkriegen, einem Zerfall dieser Gesellschaft?
Ich glaube, dass viel davon abhängt, ob die Regierungen und die Staaten insgesamt, ob es ihnen gelingt und ob sie überhaupt dazu bereit sind, wieder ein vernünftiges Verhältnis zu ihren Gesellschaften herzustellen. Also wenn ein Regime dann besonders arrogant, besonders brutal wird, denken wir jetzt an Syrien, wo man versucht, Proteste, völlig legitime Proteste über den Haufen zu schießen und mit Panzern und mit Soldaten niederzuschlagen. Das wird natürlich zu einer Radikalisierung des Widerstandes führen. Das wird dazu führen, dass die Bevölkerung sich ganz abwendet von ihrer Regierung und vielleicht auch mal
und sich wahrscheinlich aber auch mehr zusammenschließt.
Und sich mehr zusammenschließt, während wenn die Regierungen Zugeständnisse machen, wenn sie Reformen nicht nur versprechen, sondern mindestens zum Teil anfangen umzusetzen, dann ist es durchaus möglich, dass man dann die Bevölkerung teilweise wieder entradikalisiert und dass man auch die Bevölkerung in Widerstand spaltet, in Gruppen, die eben bereit sind, auf diese Kompromisse einzugehen und welche, die dem Braten nicht trauen und die trotzdem demonstrieren.
Was man ja auch teilweise in den nordafrikanischen Staaten beobachten konnte, dass es dann immer wieder auch Regimetreue gab oder zumindest welche, wo die so dargestellt wurden, als seien sie das. Schauen wir zum Schluss nochmal auf Griechenland. Wenn Sie diese ganzen Geschichten und Beispiele jetzt sich vor Augen halten, über die wir gesprochen haben, von denen Sie uns erzählt haben, würden Sie dann sagen, Griechenland zeigt Anzeichen eines zerfallenden Staates?
Das kann ich nicht erkennen. Es gibt große Anzeichen einer schweren wirtschaftlichen Krise. Es gibt große Anzeichen einer politischen Krise. Aber die Menschen in Griechenland, die demonstrieren ja nicht gegen ihren Staat. Sie wollen ihn ja nicht abschaffen, zerschlagen, zerstören, sondern sie wollen bestimmte Veränderungen blockieren oder vermindern. Und sie wollen eben bestimmte Missbräuche, Korruption oder eben Verschleuderung von Staatsgeldern. Da bestehen sie drauf, dass auch die Verursacher zur Verantwortung gezogen werden. Das ist wirklich das Gegenteil von Staatszerfall in Griechenland. Und es zeigt sich ja auch, wenn jetzt öffentlich diskutiert wird, ob der Ministerpräsident zurücktreten muss, weil auch in seiner eigenen Partei Stimmen kritischer werden, dann zeigt das ja eben, dass da die Bevölkerung durchaus noch Druck auf ihre Regierung, auf ihren Staatsapparat ausüben kann. Und das ist das Beste, was man machen kann, um so ein richtiges Zerbrechen von Staatlichkeit zu vermeiden.
Dr. Jochen Hippler, Privatdozent, Politikwissenschaftler an der Uni Duisburg-Essen über das Verhältnis von Staat und Gesellschaft. Ganz herzlichen Dank. Wie es in Griechenland weitergeht, das werden möglicherweise die nächsten Tage entscheidend, auch wenn die EU und der IWF heute erst einmal einen Notkredit beschlossen haben. Die griechische Krise wird auch auf dem deutsch-französischen Gipfeltreffen morgen in Berlin Thema sein. Und wegen der ungelösten Fragen über eine private Gläubigerbeteiligung will Deutschland vielleicht sogar die Entscheidung über ein zweites Griechenland-Hilfspaket auf September verschieben. Die Griechen brauchen einen langen Atem. So viel ist klar geworden, das dauert noch. Der Tag ist vorbei für heute. Gleich hier die Hörbar nach dem Kulturtipp und den Nachrichten hier in HR2 Kultur. Mehr von uns, Sendung zum Nachhören auch oder unsere Themen, die dann eben folgen unter hr2kultur.de. Und wenn Sie diese Sendung nochmal in der Wiederholung hören möchten, dann schalten Sie um 23.05 Uhr HR Info an. Ich heiße Karin Fuhrmann und ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.
HR2 Kultur Podcast.
Nachhören. Jederzeit und so oft Sie wollen.
Der Tag. Gebühren für gutes Programm.